Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir durchlaufen in unserem Leben immer wieder Phasen, in denen wir uns Veränderungen wünschen. Da stehen wir dann manchmal so planlos vor unserem Leben und träumen davon, wie doch unser Leben aussehen würde, wenn gewisse Dinge anders wären. Wenn die Beziehung anders aussehen würde, wenn wir vielleicht eine andere Arbeitsstelle hätten, wenn es geistlich bei uns anders ist, wenn die Gemeindesituation eine andere wäre oder die politische Situation im Land. Und da stellen wir uns dann vor, wie das dann wohl wäre. Wir warten so oft auf Veränderungen und glauben eben, wenn die Dinge anders wären, dann könnte ich ja auch geistlich ganz andere Schritte gehen. Dann könnte ich mit Jesus so richtig in die Presse springen, dann geht es so richtig rund. Aber dann stellen wir so oft fest, die Dinge ändern sich nicht. Dann stellen wir uns die Frage, ja, wie ändern sich überhaupt Dinge in unserem Leben? Wie bekommen wir das hin? So oft haben wir das schon versucht, so oft haben wir uns Vorsätze genommen und sind dann doch gescheitert. Bevor mich jetzt jemand falsch versteht, ich verteile heute Morgen hier keine Tabletten, das ist auch nicht irgendwie eine Schwuppdiwupp-Therapie. Ich bin der Überzeugung, dass wir gar nicht in der Position stehen, die Dinge grundlegend in unserem Leben zu verändern. Deshalb habe ich Ihnen und euch eine Predigt heute mitgebracht und möchte eine Geschichte erzählen, in der Jesus die Situation und damit auch das Leben der Jünger grundlegend verändert hat. Deshalb habe ich diese Predigt überschrieben mit Jesus verändert dein Leben. Denn genau das ist das, was passiert, wenn Jesus in unser Leben eingreift. Wir wollen hören auf Gottes Wort, Johannes 21, die Verse 1 bis 8. Danach offenbarte sich Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin, fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er es hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wir wollen stille werden und beten. Ja, Jesus Christus, unser Gott, wir danken dir für dieses starke Wort, das du uns heute Morgen gegeben hast. Hab Dank für diese Situation deiner Jünger, anhand derer wir lernen können, wo sie nach deiner Auferstehung, nach deinem Sieg dort an diesem See stehen und warten. Wo du grundlegend in deren Leben eingegriffen hast, wo du die ganze Situation umgedreht und verändert hast. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du auch unser Leben umdrehst, dass du uns erkennen lässt, Herr, worauf es im Leben wirklich ankommt, auf welche Veränderungen es wirklich ankommt, Herr, dass wir uns ganz dir hingeben, dass wir dir allein in unserem Leben die Ehre geben. Und damit das gelingt, Herr, dass du Veränderung schenkst in unserem Leben, dafür brauchen wir deinen guten und heiligen Geist. Und deshalb bitten wir dich alle miteinander, dass du dieses dein Wort an uns allen segnen magst. Amen. Wie verändert Jesus seine Jünger? Wie macht er das? Drei Punkte, die ich Ihnen heute Morgen mitgebracht habe. Ein erster Punkt: Jesus verändert durch seine Gegenwart. Ein zweiter Punkt: Jesus verändert durch kritische Fragen. Und ein dritter Punkt: Jesus verändert durch eine Berufung. Ein erster Punkt: Jesus verändert durch seine Gegenwart. Liebe Gemeinde, bevor ich auf diese erste Veränderung näher eingehe, gestatten Sie mir bitte, dass ich die Situation der Jünger, in der sie gerade stecken, kurz erläutere. Die Jünger, die waren in einer Situation zwischen den 40 Tagen der Auferstehung Jesu und der Himmelfahrt Jesu. Jesus begegnet ihnen hier in dieser Situation zum dritten Mal im 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Und die Jünger, die befanden sich hier in einer Phase der Rat- und Orientierungslosigkeit. Die wussten nicht genau, was sie machen sollen. Die wussten nicht genau, wie geht es jetzt weiter. Ostern lag gerade hinter ihnen. Das war erst ein paar Tage her. Ein gewaltiges Wunder. Und die Jünger wussten jetzt nicht ganz, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Wie geht es denn jetzt weiter? Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, oder? Dass dem so war, dass sie da so orientierungslos dastanden. Die waren da 3 Jahre lang mit dem besten Lehrer überhaupt unterwegs. Sie haben die besten Predigten gehört. Die haben die größten Wunder erlebt. Und hier das allergrößte Wunder der Weltgeschichte. Jesus Christus ist aus den Toten auferstanden. Die haben das erlebt, die waren dabei. Aber wussten jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Aber genau so war es. Die saßen da am See von Genezareth und wussten nicht, was sie tun sollen. Sie warteten so auf eine neue Perspektive, auf einen neuen Auftrag, dass sich irgendwie die Dinge halt verändern würden in ihrem Leben. Deshalb taten sie erstmal das, was naheliegend war. Sie gingen ihrem alten Job nach, sie gingen fischen. Und jetzt bekommt hier dieser Fischzug, wo die Jünger in dieser Nacht auf den See fahren, versuchen zu fischen, eine viel, viel tiefere Dimension, eine neue Bedeutung. Nebenbei, das muss man beim Johannes wissen, Johannes, das war ein brillanter, intellektueller Mann. Der hatte wirklich was auf den Kasten. Der wusste es, ganz, ganz tiefe Theologie in ganz einfachen Sätzen darzustellen, zu äußern. Und das sehen wir hier in dieser Predigt jetzt heute des Öfteren, wie der Johannes in ganz einfachen Worten, in teils ganz banalen Sätzen, wo wir so drüber hinweglesen, ganz tiefe Theologie verankert. Und jetzt bekommt hier dieser banale Fischzug, den Johannes in seinem Evangelium hier beschreibt, eine viel, viel tiefere Dimension. Denn dieser Fischzug, von dem Johannes hier berichtet, der schildert alle Fischzüge, den die Jünger in den kommenden Jahren noch tun würden. Das ist das, was Johannes zum Ausdruck bringen möchte. Dieser Fischzug in der Nacht vom See Genezareth, der wird zu einem Bild für alle Fischzüge der Jünger und der Gemeinde Jesu, die sie in den kommenden Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten und das bis heute tun würden. Im Grunde genommen erzählt Johannes hier den Fischzug der Gemeinde aller Zeiten. Aber nicht nur dieser Fischzug bekommt hier eine tiefere Dimension, auch die Jünger hier. Hier ist nämlich von 7 Jüngern die Rede, von die hier aufgezählt werden. Und diese Zahl, die ist wichtig. Denn im Grunde genommen stehen diese 7 Jünger hier stellvertretend für jede Gemeinde. Derselbe Johannes, der das Evangelium hier geschrieben hat, der hat auch eine Offenbarung geschrieben. Eine Offenbarung an 7 Gemeinden. Deshalb deuten diese 7 Jünger auf 7 Gemeinden hin. Und die 7 Gemeinden meinen alle Gemeinden aller Zeiten. Das ist das, was hier der Johannes in einem tieferen Sinne deutlich machen möchte. Dass hier jede Gemeinde mit gemeint ist. Hier ist also von euch die Rede, von uns. Hier ist von St. Martini die Rede, ihrer Internetgemeinde. Hier ist von deinem Hauskreis die Rede. Hier ist eben von der Gemeinde Jesu die Rede. Also im Grunde genommen sitzt du hier gerade in diesem Boot. Und jetzt stellt euch das mal kurz vor. Ihr sitzt hier in diesem Boot, von euch ist hier die Rede. Und der See Genezareth, der ist sinnbildlich ein Zeichen für die Welt, in der wir leben. Wir fahren also zu jeder Zeit mit unserer Gemeinde über diesen See Genezareth. Genauso wie dieser Jünger hier in dieser Nacht. Das ist das, was Johannes zum Ausdruck bringen möchte. So fährt die Gemeinde aller Zeiten über diesen See. In einem tieferen Sinn will Johannes das deutlich machen. Und jetzt bitte ich euch, dass wir uns das nochmal ins Bewusstsein holen. Was haben die Jünger eigentlich mit diesem See verbunden? Was haben sie verbunden mit dem See Genezareth? Was war das für ein See? Der See Genezareth war für die Jünger ein Ort der Angst, des Kleinglaubens, ein Ort der Erfolglosigkeit, wo die Dinge nicht funktioniert haben. Der Petrus bei seiner Bekehrung, der war da ja schon mal erfolglos fischen, hat nichts gefangen, hat nicht funktioniert. Die Jünger, die haben so manche Sturmnacht eben dort erlebt auf diesem See Genezareth. Petrus, einer seiner ganz, ganz großen Sternstunden seines Lebens, hat er dort verbracht. Da ist Jesus auf dem See, kommt ihm entgegen, ruft ihn. Petrus geht zu ihm und säuft da fast ab, aufgrund seines Kleinglaubens. Dieser See, der war erfahrungsgeladen für die Jünger. Dieser See, der war ein Ort der Erfolglosigkeit. Das alles ist Hintergrund dieses Sees. Und das alles sind Erfahrungen, die wir auch in unserem Leben machen, als Gemeinde, aber auch persönlich. Also seht ihr, so wie die Jünger hier, so segelt die Gemeinde aller Zeiten über den See Genezareth. Und das ist ein Bild für euer und für mein Leben. Unser Weg geht immer über das Meer, dort, wo es stürmisch ist, dort, wo die Wellen toben, wo es herausfordernd ist, dort, wo es Dunkelheiten gibt, dort, wo man Angst bekommt und wo man das Risiko eingeht zu versagen. Das alles ist Hintergrund dieses Sees. Und dann heißt es hier, und in jener Nacht fingen sie nichts. Auch das ist oft unsere Situation, dass wir über den See fahren und nichts fangen. Da träumen wir von Veränderungen und stehen so oft mit leeren Händen da. Dass da die Gemeinde nur so vor sich hin dümpelt, dass da nur so wenig in der Gemeinde sind, die motiviert mit dabei sind, dass das nur so ein kleiner Haufen ist und die Dinge nicht funktionieren. Ihr Lieben, das ist die Normalität der Gemeinde. Genauso wie diese 7 Jünger dort über diesen See fahren mit ihrem kleinen Bötchen, die ganze Nacht ackern und tun und machen und dort unterwegs sind. Und dann am Schluss heißt es nur, und sie fingen in dieser Nacht nichts. Das ist die Normalität der Gemeinde. Vor einigen Wochen, da schrieb mich eine liebe Frau an aus der Internetgemeinde und sie sagte mir dann, wir hören euch da so gerne zu, ne? Wir haben nämlich leider selbst bei uns in unserem Umkreis keine lebendige, keine Kirche, wo klar das Wort Gottes gepredigt wird und das bei euch ist alles so super, so großartig und da wird von Jesus Christus geredet und da kommen Menschen zum lebendigen Glauben. Ihr Lieben, vergesst das. Wenn hier Menschen zum lebendigen Glauben kommen, dann ist das ein Wunder. Das sind außerordentliche Wunder. Wenn Menschen zum lebendigen Glauben kommen, das ist das, was Gott tut. Wenn wir hier als schwache Prediger auf der Kanzel stehen und Menschen gerettet werden, dann ist das ein außerordentliches Wunder. Das Normale ist, dass ihr in eurem Hauskreis auf euren verratzten Polstern dort sitzt, in der Nase popelt und nicht genau wisst, was ihr tun sollt. Das ist die Normalität der Gemeinde. Die Normalität der Gemeinde seit über 2000 Jahren, das ist das Normale. Entschuldigt mich bitte, dass ich bei vielen das Gemeindebild zerstören muss. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Viele glauben ja, das Normale in der Gemeinde, wenn es eben richtig ist, ist Erweckungszeit. Wenn alles groß explodiert, alles super ist. Das glauben viele. So gerade in meinem Alter sehe ich das immer wieder, dass da Menschen die Apostelgeschichte aufschlagen und denken, wow, das ist super. Und die Apostelgeschichte ist zum Großteil eine komprimierte Zeit einer Wundergeschichte, wo Gott ganz, ganz viele Wunder getan hat. Das ist nicht das Normale. Und wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir auch hier ganz, ganz viele Stürme, ganz, ganz viele Herausforderungen. Das Normale ist, in der Nase bohren die Jünger, die am See sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen. Und noch einmal, Ostern lag gerade erst hinter ihnen. Die haben das erlebt, die waren dabei. Wir haben das gerade in der Lesung gelesen, der Thomas, wo Jesus ihm das eben zuspricht und ihm sagt, hey, glückselig die, die daran glauben, obwohl sie es nicht gesehen haben. Das gilt uns allen. Wir haben es nicht gesehen, keiner von uns. Das ist ein Segen, wenn wir trotzdem daran glauben. Die haben das gesehen, die haben das erlebt und trotzdem dümpeln die da so vor sich hin. Da steckt keine Power dahinter, nichts. Lest das nach. Im Alten Testament, das Volk Israel. Das Volk Israel war die meiste Zeit über genauso ein popeliger Hauskreis wie euer, wo die Dinge nicht funktionieren. Wo die einfach nur da sitzen und nichts tun. Und das müssen wir verstehen. Und die Netze, die blieben leer. Die fingen in dieser Nacht nichts. Und das ist ja auch so oft bei uns der Fall. Da sind wir im letzten Jahr eine Beziehung gestartet. Da seid ihr gestartet mit größten Hoffnungen und Ambitionen, mit größten Träumen und Vorstellungen. Und dann ging das Ganze wieder den Bach runter. Ihr habt eine Pleite erlebt und sie fingen in dieser Nacht nichts. Und in dieser Nacht blieben die Hände leer. Da wolltet ihr wieder einmal euer Leben restlos Jesus Christus übergeben. Alles auf eine Karte setzen, nur für ihn leben. Und in der Stunde der Versuchung, da merkt ihr, wie das alte Leben dann nach euch greift, wie die Versuchung euch packt, weil man Versuchung nicht einfach ausschalten kann, so wie man einen Lichtschalter umklappt. Das funktioniert nicht. Und dann stehen wir wieder da, wie diese Jünger hier in dieser Nacht, Bitte hört das immer wieder diese Hintergrundtöne in dieser Geschichte. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Das ist die Realität unseres Lebens, das ist sie. Und dann kommt der wohl wichtigste Satz in der Geschichte. Der wichtigste Satz im ganzen Kapitel hier, vielleicht einer der wichtigsten Sätze in der ganzen Bibel. Auch wieder so ein ganz banaler Satz, über den man einfach hinwegliest. Da heißt es dann in Vers 4, als aber schon der frühe Morgen anbrach, da stand Jesus am Ufer. Liebe Gemeinde, dieses Wort enthält den Schlüssel für alle unsere Veränderungen, für alle Veränderungen unseres Lebens, deines und meines Lebens. Versteht ihr? Da, wo wir mit leeren Händen dastehen, wo wir nichts zu bieten haben, wo wir kommen zu Jesus mit unserem ganzen Versagen, mit unserem kleinen Glauben, wo die Dinge nicht funktionieren, mit unserer ganzen Schuld, mit unseren Ängsten, da steht Jesus immer schon am Ufer, weil er auferstanden ist, weil er lebt. Da, wo sie sich selber fertig machen, weil sie schon wieder versagt haben, da steht Jesus am Ufer. Da, wo das Leid sie beugt, wo sie es nicht mehr aushalten, da, wo die Tränen sie immer und immer wieder übermannen, da, wo sie gerade aus der Nacht des Lebens herauskommen, wo die Sorgen sie zerdrücken, die Ängste sie kaputt machen, als aber schon der frühe Morgen anbrach, da stand Jesus am Ufer. Jesus steht an allen Ufern unseres Lebens. Das ist das, was Johannes deutlich machen möchte. Da, wo die schlaflosen Nächte sind, da, wo sie nicht mehr weiterleben wollen, da, wo sie ganz, ganz tief in ihre Sünde wieder gefallen sind und die Dinge nicht funktionieren, da, wo es dunkel wird. Als es aber Morgen war, da stand Jesus am Ufer. Wissen Sie, Sie werden nach dieser Predigt wieder in eine Wirklichkeit kommen, wo Sie manches herausfordert. In eine Familie mit Kindern oder Geschwistern, die das Leben voll gegen die Wand fahren, vielleicht in irgendeine fromme Klitsche mit purer Heuchelei. Als es aber Morgen war, da stand Jesus am Ufer. Und dann heißt es hier, und die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Auch das ist bei uns ja so oft der Fall, dass wir Jesus nicht sehen. Über die ganzen Müdigkeiten und Enttäuschungen unseres Lebens hinweg. Und wir verstehen nicht, dass Jesus schon längst am Ufer steht, während wir uns kaputt machen. Während wir enttäuscht und frustriert sind über die ganzen Dinge im Leben. Jesus steht am Ufer, weil er auferstanden ist. Weil er lebt, weil er gesiegt hat. Und genau so wird Jesus auch am Ende deines und meines Lebens am Ufer stehen, wenn wir an ihm glauben. Und dann werden wir ebenfalls wieder mit leeren Händen dastehen, weil wir nichts mitnehmen können. Keiner von uns kann das. Keiner von uns weiß, ob er nächstes Jahr Ostern noch mit dabei ist, ob er Ostern wieder hier in der Gemeinde feiern wird. Einige, die letztes Jahr war das ja alles virtuell, aber die virtuell mit dabei gewesen sind, die sind dieses Jahr nicht mehr mit dabei. Wenn du zu ihm gehörst, dann wird er dastehen, wenn du durch die letzte Nacht gehst, und er wird dich in Empfang nehmen, er wird gegenwärtig sein. Das ist das Entscheidende, das ist die wichtigste Grundlage der Veränderung von allem. Die Gegenwart Jesu Christi, er ist da. Nicht all die Aktivität deinerseits, nicht all die Leistungen und die Entscheidungen deinerseits. Die entscheidende Grundlage der Veränderung in allem ist, dass Jesus Christus am Ufer steht, dass er da ist, immer. Und das gerade, weil wir mit leeren Händen dastehen. Er nimmt dich und mich auf, wie du bist, gerade mit leeren Händen. Und vielleicht sagst du jetzt, Paul, das ist ja alles super, aber wo sind diese Ufer? Wo begegnet Jesus mir denn? Dann darf ich dir sagen, jetzt, in genau diesem Moment, in diesem Augenblick bist du an einem dieser Ufer, denn er begegnet uns überall dort, wo wir unter sein Wort kommen, in der Gemeinde, in den Gottesdiensten. Aber auch dort, wo du selber hingehst, wo du morgens die Bibel aufschlägst und darin liest, um eben Jesus zu suchen, um zu sehen, wo er überall am Ufer steht. Dort, wo dir Worte zugesprochen werden aus der Bibel, da steht Jesus überall am Ufer. Ich will das ganz persönlich machen. Ich bin in vielerlei Hinsicht, bin ich Perfektionist. Und dann passiert es mir, dass ich schlechte Predigten halte. Da kann ich mich dann wochenlang für fertig machen. Da kann ich mich dann wochenlang für bestrafen. Da ist dann, das ist bei mir dann so, dass ein innerer Gerichtshof in mir stattfindet. Ihr kennt das alle auch, wo man sich dann gegenseitig und selber anklagt und verklagt. Da läuft dann so ein innerer Gerichtsprozess in mir ab. Da mache ich mich dann selber fertig, weil ich sage, ich war einfach nicht gut vorbereitet auf das Ganze, auf das, worauf es ankommt. Dann passiert es mir, dass ich oft Menschen etwas schuldig bleibe, weil ich zu viel reinpacke in mein Leben, weil ich zu viel will. Und dann passiert es mir, dass ich Menschen etwas schuldig bleibe, oft meiner Frau und am allermeisten Jesus Christus. Und dann macht es mich fertig, wenn ich andere Menschen enttäusche, da laufen dann diese inneren Gerichtsprozesse in mir ab und dann tritt Jesus vor mein geistliches Auge und steht am Ufer und dann sagt er mir, Paul, du bist mir recht, wie du bist. Und dann führt er mir das vor Augen und dann lese ich Dinge wie Römer 3, 23, 24, dass alle gesündigt haben und nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen. Und dann sagt er mir das zu, aber, ihr werdet umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und dann spricht er mir das zu und dann sagt er mir, hör auf, Paul, dich fertig zu machen. Du bist mir recht, wie du bist. Nicht, dass alles in Ordnung ist, wie du da die Dinge machst. Aber du bist mir recht, wie du bist. Das heißt Rechtfertigung. Dass wir mit leeren Händen dastehen, schmutzig und beschmiert, dass wir nichts in den Händen haben, dass wir vor den lebendigen Gott treten, mit unserer Schuld, mit unserem Versagen und dann erleben, Jesus steht am Ufer. Da hängt er nicht mehr am Kreuz, weil er gesiegt hat, weil er den Tod überwunden hat. Und dann sagt er uns, du bist mir recht, wie du bist. Jesus verändert durch seine Gegenwart, durch sein Wort. Nehmt das mit. Als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Wie verändert Jesus? Ein zweiter Punkt. Er verändert durch kritische Fragen. Der erste Punkt war jetzt ein bisschen ausführlicher. Jesus verändert durch kritische Fragen. Die Jünger, die kommen hier mit einem leeren Boot zurück. Sie sehen das, wie Jesus da am Ufer steht. Die kapieren das erst nicht. Und Jesus fragt dann, Kinder, habt ihr nichts gefangen? Eine kritische Frage. Man kann kein Angler eigentlich mehr nerven, als wenn man genau diese Frage stellt. Und? Heute wieder nichts gefangen? Beißen Sie nicht? Wenn Sie einen Angler eine so blöde Frage stellen und er nicht antwortet, dann hat das in der Regel nichts damit zu tun, dass er irgendwie schwerhörig wäre, sondern Angler antworten auf so doofe Fragen eigentlich nicht. Aber an dieser Stelle, da geht es jetzt nicht irgendwie um Mobbing von irgendwelchen frustrierten Fischern, sondern Jesus will diese Menschen nicht mobben. Hier müssen wir wieder tiefer hinhören. Er sagt hier, Kinder, habt ihr nichts gefangen? Das heißt, hier kommt die Vaterstimme Jesus zum Ausdruck. Er spricht sie an als seine Kinder. Das ist eine Ehrenbezeichnung, wenn Gott, wenn Jesus uns seine Kinder nennt. Und dann haben sie hier nichts gefangen. Sie antworten nur ein Wort. Nein. Und das ist das, was Jesus möchte. Dass wir sagen, nein. Dass wir immer wieder hingehen und unsere Armut bekennen. Er möchte, dass wir sagen, nein, nichts gefangen. Und das ist das, was Jesus tut, womit er uns verändert. Dass er uns immer wieder zu unserer Erkenntnis der eigenen Armut führt, durch kritische Fragen. Wer nicht immer wieder ernüchtert vor der eigenen Armut, der wird dienstunfähig, der wird unfähig zur Nachfolge. Und Jesus will uns verändern. Die Erkenntnis meiner Armut ist die Grundlage meiner Christusnachfolge. Und das ist auch die Grundlage deiner Christusnachfolge. Wir denken ja meistens, ne, Mensch, ne, wenn wir dann wirklich alles richtig gut können und uns so musikalisch und redebegabt und Kopfstand mit Ohren wackelt und so richtig etwas drauf haben, dann kann Jesus mit uns in die Bresche springen, dann wird alles super und großartig. Die Wirklichkeit, die ist ja genau umgekehrt. Dass Jesus deutlich macht, er ist in den Schwachen mächtig. Die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig. Jesus kann nur mit solchen Menschen etwas anfangen, die wissen, dass sie vor Gott eben mit leeren Händen dastehen, dass sie nichts zu bieten haben. Und da stellen, müssen wir uns immer wieder die Frage stellen und selber kritisch hinterfragen, sind deine Hände schon leer genug? Oder schleppst du zu viel mit dir herum? Dein Geld, dein Ansehen, deine Leistungen. Kinder, habt ihr nichts gefangen? Es ist vielleicht die wichtigste Seite unserer Beziehung zu Jesus, dass wir immer wieder ernüchtern vor der eigenen Armut, dass wir immer wieder verstehen, wer wir sind, dass wir uns immer wieder im Licht Gottes betrachten und befreit werden von der Illusion, selber irgendwie wer sein zu können, Jesus will uns zu grenzenloser Ehrlichkeit führen über uns selber, damit wir dienstfähig werden. Und vielleicht sind viele Aufbrüche, viele Veränderungen deines Lebens, ihres Lebens, genau daran gescheitert, dass sie diese Ehrlichkeit noch nicht hatten. Dass sie noch nicht bereit waren, in das Kellergeschoss ihres Lebens runterzugehen und sich den unschönen Seiten zu stellen. Wer sich vor der Wahrheit, vor sich selber drückt, der kann meinetwegen Filmschauspieler werden, der kann Popstar werden oder Nationalspieler, der kann auch meinetwegen Politiker werden, aber er kann kein Nachfolger Christi werden. Wer sich vor der Wahrheit drückt, der ist unfähig für die Nachfolge. Der wird vielleicht Karriere machen, der wird vielleicht ganz groß rauskommen, aber er wird kein Nachfolger Christi sein können. Gott möchte uns zu Jüngern machen, die ihm treu folgen. Und das tut er, indem er uns immer wieder konfrontiert mit unserer eigenen Armut. Dass wir immer wieder konfrontiert werden durch seine kritischen Fragen. Da hält er uns einen Spiegel vor und sagt uns, schaut, so bist du. Damit wir unsere eigene Armut begreifen. Und in dieser Geschichte, da wird das anhand von Petrus ganz besonders deutlich. Das ist ja eigentlich eine ganz merkwürdige Szene, die wir hier haben. Die Jünger, die fahren jetzt ein zweites Mal raus auf den See, die werfen die Netze aus, machen einen dicken Fang und dann erkennt der sogenannte Lieblingsjünger, der Johannes, der auch das Evangelium geschrieben hat, der erkennt dann, das ist der Herr. Und dann lesen wir diesen bescheuerten Vers 7, wo es dann heißt, Simon Petrus nun, als er es hörte, dass es der Herr sei, da gürtete er das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet und warf sich in den See. Was man ohne weiteres kapiert, ist, dass ein Fischer mit nacktem Oberkörper fischen geht. Das ist verständlich, das ist eine schmierige Arbeit, da saugt man sich seine Klamotten ein. Außerdem, wenn man nackten Oberkörper hat, da wird man schön braun, versteht auch jeder. Was auch jeder ohne weiteres kapiert, ist, dass sobald Petrus versteht, es ist der Herr, dass er sagt, ich will sofort zu ihm hin, ich muss zu Jesus. Was man aber nicht direkt versteht, ist, dass er vorher hingeht und sich erst etwas anzieht. Ich meine, wir machen das ja in der Regel genau umgekehrt, dass wir sagen, wenn ich da schon schwimmen gehe, dann ziehe ich mir das Nötige erstmal aus. Wenn wir diese Geschichte verstehen wollen, wenn wir verstehen wollen, was Johannes hier berichtet, dann müssen wir an einen Augenblick im Alten Testament denken. An die bekannte Geschichte vom Sündenfall. Adam und Eva, die waren im Paradies, nackt. Weder Gott als noch sie, die empfanden das als kein Problem. Das lag daran, weil es eben keine Sünde gab damals. Und dann passiert die ganz, ganz große Katastrophe der ersten Sünde. Plötzlich hatten Adam und Eva ein Problem damit, dass sie nackt waren, dass sie vor Gott als nackt dastanden. Und dann fingen sie an, eben sich Blätter abzureißen, sich zur Not durch die Schürzen zu machen, weil sie Angst hatten davor, vor Gott als nackt dazustehen. Und genau das ist auch hier der Punkt bei Petrus. Petrus kapiert, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Ufer steht und seine Nacktheit ist ein Ausdruck seiner Sündhaftigkeit. Da merkt er, so kann ich vor dem lebendigen Gott gar nicht bestehen. Deshalb zieht er sich erst etwas an, bevor er ins Wasser springt. Nicht, dass Jesus irgendetwas gegen muskulöse, braungebrannte Fischeroberkörper gehabt hätte. Aber der Petrus, der empfand sich in einem viel, viel tieferen Sinne als nackt vor Jesus. Er wusste, der Jesus, der stellt kritische Fragen. Macht euch darauf gefasst, dass auch Jesus Christus dir, dass er auch ihnen kritische Fragen stellt, wenn sie ihm begegnen. Damit will er uns nicht kaputt machen. Er will uns nicht irgendwie mit einer sadistischen Lust vernichten, ganz im Gegenteil. Er will uns unsere Armut vor Augen stellen. So wie dem Petrus einige Verse später, wo er dreimal diese kritische Frage stellt, hast du mich lieb? Und Petrus das beantworten muss, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe und ich wünsche mir, dass sie das alle einmal in ihrem Leben getan haben, dass sie gesagt haben, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, ich habe gesündigt vor dir, dem lebendigen Gott, aber ich will dazugehören. Oder dass du hingehst und sagst, Herr, ich bin lange fort gewesen und ich will wieder dazugehören. Ich habe gesündigt, ich bin fort gewesen, aber ich will wieder treu sein, ich will dir wieder gehorsam sein. Denn du bist arm vor Jesus. Wisst ihr, mir passiert das immer wieder, dass Leute mich loben. Da gibt es einige Leute, die finden mich ganz toll. Wenn sie dann so einige Predigten hören und dann bekomme ich das so aus meinem Mail-Account dann nach den Predigten zu sehen oder auf meinem YouTube-Kanal und dann sehe ich da, oh Paul, du bist ganz, ganz toll. Es ist einer der schwierigsten Aufgaben unseres Lebens, uns selber richtig einzuschätzen. Und dann kommt Gott mit manchen Tricks und hält mir dann mein eigenes Spiegelbild, meine eigene Armut wieder vor Augen. Und dann kommt zwischendurch eine kritische Mail, wo ich irgendwelchen Schwachsinn wieder erzählt habe. Und dann führt er mir eine Situation vor Augen, wo ich wieder versagt habe, wo ich wieder ganz, ganz unten gelandet bin. Und dann merke ich und äußere das im Gebet: Herr, ich weiß, ich sehe schon, ich bin und bleibe arm vor dir. Das ist das, was Gott tun möchte durch kritische Fragen. Dass er uns immer wieder deutlich macht: Du bist und bleibst arm. Bettelarm. Der Martin Luther, der hat das begriffen, als er am Ende noch über sein Sterbebett auf dem Zettel schrieb: Wir sind Bettler. Das ist wahr. Du bist ein Bettler und auch ich bin ein Bettler. Ganz egal, wie viel Erfolg wir haben auf dieser Erde, ganz egal, wie gut es uns geht, Gott stellt uns immer wieder vor Augen: Wir sind Bettler. Und das tut er durch kritische Fragen. Ein dritter und letzter Punkt, wie Jesus unsere Situation und unser Leben verändert. Das ist jetzt nochmal zum Schluss hochspannend, denn hier leuchtet aus jedem Buchstaben die Kraft des Evangeliums. Jesus steht am Ufer, er begegnet uns, er stellt kritische Fragen, macht uns damit wieder dienstfähig und dann zuletzt gibt er uns einen Auftrag. Das ist das Dritte, was hier passiert in dieser Geschichte und was zur Veränderung der Situation der Jünger beiträgt. Die erhalten hier einen Auftrag und das ist das, was Jesus tut. Sobald wir begriffen haben, er ist da, er ist auferstanden, er hat gesiegt und ich habe ihm nichts zu bieten, ich stehe mit leeren Händen da, dann sagt er: Seid ihr so weit, dass ich euch gebrauchen kann? Und dann erhalten sie diesen Auftrag: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Auch das ist wieder so ein ganz, ganz tiefer Gedanke, den wir hier finden. Denn der Auftrag, den sie erhalten, ist ja eigentlich nichts anderes, als was sie unter besseren Umständen in der Nacht, da geht man eigentlich fischen, ja bereits getan hatten. Die waren ja schon bereits unterwegs, die waren ja schon bereits fischen. Allerdings interessieren Gott nicht die Umstände unseres Lebens. Eigentlich, menschlich betrachtet, ist es ja völliger Quatsch, was Jesus sagt. Als wäre auf der rechten Seite mehr Fisch als auf der linken Seite. Und da sind jetzt im Laufe der Zeit auch immer wieder die Theologen hingegangen, die ganz, ganz klugen, und haben das versucht, irgendwie so menschlich zu erklären, warum da mehr zu fischen sei durch irgendwelche Sandbänke und Strömungen und weißt du was ich alles für einen Unsinn. Leute, vergesst das bitte, das ist alles totaler Quatsch. Das, was Jesus hier deutlich machen möchte, ist, das ist ein Wunder, das hier gerade passiert. Was ich am Anfang deutlich gemacht habe, das Normale ist, dass die Dinge nicht funktionieren. Und hier sehen wir dieses Wunder Gottes, dass Gott eben eingreift. Er gibt einen Auftrag und dann geschieht das, was die Jünger tun, was sie vorher auch getan hatten. Aber jetzt auf einmal mit einer ganz anderen Vollmacht. Sie taten es in der Kraft Gottes. Da, wo wir immer wieder hingehen und denken, ich muss selber mein Leben hier schön beeinflussen, ich muss selber mein Leben lenken, da werden wir immer wieder eingestehen müssen, es funktioniert nicht. Und manchmal tun wir am nächsten Tag genau dasselbe wie am Vortag, aber diesmal in der Kraft Gottes und dann passiert etwas. Ich weiß, dass da einige dabei sind, auch hier aus der Gemeinde, die haben große Schwierigkeiten damit, dass die Netze leer bleiben. Und dann passiert es manchmal, dass der eine oder andere gerne ausbüchst. Dann sucht man sich eine Power-Gemeinde, wo richtig etwas los ist. Ich bitte euch um eins: Bleibt dort, wo ihr seid. Bleibt treu dort, wo ihr seid, in eurem kleinen 7-Mann-Ruderboot, in eurer kleinen Truppe. Denn das ist das Normale, dass es nicht funktioniert, dass die Dinge einfach nur schleppend und herausfordernd sind. Seid treu, seid Salz der Erde in eurem kleinen Ruderboot. Denn Jesus sagt: Werft das Netz aus und ihr werdet finden. Das, was die Geschichte uns lehrt, ist, dass wenn wir Gott treu sind, dass wenn wir tun, was er uns sagt, dass es gesegnet sein wird. Das heißt nicht, dass immer alles gelingt, was wir tun. Aber dann ist das, was wir tun, dann steht das unter einer ganz anderen Vollmacht. Dann liegt da der Segen Gottes drauf. Genauso wie der Petrus, so sollen wir reagieren. Wie der Petrus bei seiner Bekehrung, wo er ja auch nichts gefangen hatte. Und dann sagt Herr: auf dein Wort will ich hingehen und die Netze auswerfen. Und so möchte ich euch zum Schluss nochmal Mut machen. Anhand dieses Wortes, dass ihr immer wieder hingeht und eure Netze auswerft. dass ihr immer wieder hingeht und eure Gebetsnetze auswerft für die Gemeinde, für die politische Situation in unserem Land, für die Menschen, die nicht glauben, dass ihr immer wieder hingeht und eure Gebetsnetze auswerft, dass ihr immer wieder hingeht und eure Liebesnetze auswerft, immer wieder investiert in die Beziehungen, die Gott euch geschenkt hat. Dass ihr immer wieder hingeht und eure Geduldsnetze auswerft, dort, wo es manchmal eben herausfordernd ist und Gott auf sich warten lässt. Und da warfen sie es aus und vermochten es, vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Liebe Gemeinde, ich weiß, dass es manchmal ganz schön schwer ist, wenn die Dinge nicht funktionieren. Dort lässt unser Gott sich nicht zu Schulden kommen. Dort, wo wir mit ihm unterwegs sind, wo wir das Ufer sehen, wo wir es anvisieren und sagen, da ist er, unser Herr, unser Heiland. Wo wir hingehen und die Netze auswerfen, da wird Gott es segnen. Das ist ein hoher Anspruch. Aber diesen Anspruch hat Jesus an unser Leben, dass wir verändert werden für den Dienst, für ihn. Johannes 21 erzählt die Geschichte einer Neuberufung. Und vielleicht befindest du dich jetzt auch in einer Phase der Rat- und Orientierungslosigkeit. Weiß nicht genau, wie es weitergeht, wie die Dinge sich entwickeln, aber eins weißt du jetzt. Jesus will deine Situation, er will dein Leben verändern. Und das tut er, indem er dir begegnet, weil er am Ufer steht. Er begegnet dir durch sein Wort. Er begegnet dir, weil er an allen Ufern deines und meines Lebens steht. Und dann verändert er uns weiter, indem er uns kritische Fragen stellt. Dann arbeitet er an uns und macht uns deutlich, du bist und bleibst vor mir arm, ganz egal, was du alles erreicht hast. Und dann werden wir dienstfähig und erhalten einen Auftrag. Und wenn wir dann treu sind, dann werden wir das ganz, ganz große Wunder immer wieder erleben, dass Gott eben das, was wir tun, segnen wird. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.